Willkommen am Welttellerfeld zum Anhören. Auf dem Welttellerfeld kannst du sehen, wie viel Fläche hinter unserer Ernährung steckt. Das heißt, welche Fläche die durchschnittliche Ernährung einer Person in Österreich in Anspruch nimmt. Wenn du noch gar nichts über das Welttellerfeld weißt, dann hör in die Intro-Episode rein. Dort erzählen wir, was es mit dem Welttellerfeld auf sich hat.
Diesmal geht es ums Essen und die Wirtschaft. Unter Wirtschaft verstehen wir alle Vorgänge, bei denen Menschen etwas herstellen, tauschen und verkaufen oder verbrauchen. Auch die Landwirtschaft gehört dazu. Was und wie in der Landwirtschaft produziert wird und wie die Produkte zu den Menschen kommen, ist ein Teil unseres Wirtschaftssystems. Nachdem unsere Wirtschaft global, das heißt weltweit organisiert ist, ist auch die Landwirtschaft von Verbindungen über die ganze Welt hinweg abhängig. So bestimmt der weltweite Handel mit Lebensmitteln wie zum Beispiel Getreide, Mais oder Soja die lokalen Preise. Das hat Auswirkungen darauf, wie billig oder teuer das Essen ist. In dieser Episode lassen wir uns genauer erzählen, wie die Preise zustande kommen und was sie mit der Arbeit von Bäuerinnen und Bauern zu tun haben.
Bevor wir uns heute aufs Welttellerfeld begeben, machen wir noch einen Sprung in den Supermarkt ums Eck. In Wien gibt es ja tatsächlich an nahezu jeder Ecke einen Supermarkt.
Österreich ist ein Land mit einer besonders hohen Dichte an Supermärkten. Dort kaufen die meisten Menschen ihre Lebensmittel ein. Daneben gibt es auch noch einige wenige kleinere Geschäfte und Märkte, bei denen BäuerInnen ihre Produkte direkt verkaufen. Aber auch immer mehr selbstorganisierte Formen des Einkaufens, zum Beispiel in Foodcoops oder kooperativen Supermärkten. Dazu später noch mehr.
Zurück in den Supermarkt. Zu Hause ist das Öl ausgegangen und ohne Öl wird nichts aus dem Grillgemüse, das fürs Abendessen geplant ist. Wir stehen vorm Regal und greifen zum Sonnenblumenöl.
Mit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine sind im Frühjahr 2022 die Preise für pflanzliche Öle stark gestiegen. Über die Hälfte der Sonnenblumen weltweit werden in Russland und der Ukraine angebaut. Von dort wird auch besonders viel Sonnenblumenöl in andere Länder verkauft. In Österreich müssen wir 2/3 des Speiseöls, das wir verbrauchen, aus anderen Ländern importieren. Der Selbstversorgungsgrad liegt in Österreich nämlich nur bei circa 1/3. Der Selbstversorgungsgrad eines Landes zeigt an, wie viel ein Land für die Menschen, die dort leben, selbst herstellen kann.
Nach dem Einkaufen schauen wir am Welttellerfeld vorbei. Dort erfahren wir mehr über die Flächen, auf denen Sonnenblumen im In- und Ausland wachsen. Wir sind am Welttellerfeld angekommen und gehen zu der Fläche, die zeigt, wie viel Sonnenblumen aus dem Inland eine Person für ihre Ernährung durchschnittlich braucht. Da treffen wir Pavel Masacik von der Jugendgruppe des Blinden- und Sehbehindertenverbandes. Er beschreibt für uns, wie eine Sonnenblume im Detail aussieht.
Das ist so kartig. Ich habe mir eine Sonnenblume nie so vorgestellt. Das sieht fast wie ein Baum. Der Zweig ist ziemlich dick, der Kernzweig. Wirklich so die Dicke von einem kleinen Bäumchen. Und die Zweige gehen in alle möglichen Richtungen. Die sind wirklich gebogen, die Blüten. Die sind fast wie dieser Wischpapier, also sehr hart. Das ist kein einzelnes Blatt. Das sieht aus wie mehrere miteinander verbunden. Und die machen so ein Geräusch. Ziemlich hart. Man kann schön die Hände drüber zwischen. Papiermäßig, also hartes Papier. Und von oben, das ist so ein angenehmes zum Anfassen. Wir haben die Samen drinnen. Die sind wirklich wie so ein kleines Besen oder Bürste sogar, eine Bürste. Das wird tatsächlich, du siehst aus wie eine Bürste. und das fällt leicht aus. Also jetzt ja, sprudeln die Samen auf den Boden. Und es gibt noch ein kleineres Kelch, glaube ich heißt das. Der ist fast offen, es gibt auch viele Samen drin. Das ist auch so rundlich. Das ist so ein, würde ich sagen, ein dieser Mini-Muffin.
Wir befinden uns im Inland, sind jetzt aber schon fast am Ende unserer Führung angelangt. Wir stehen jetzt umgeben von Kulturen, die wir direkt essen, wie der zum Beispiel Getreide, Gemüse oder auch Sonnenblumen, aus denen wir dann Sonnenblumenöl gewinnen. Dieser Teil ist der kleinste Teil vom Welttellerfeld mit ungefähr 11% der Gesamtfläche. In Österreich gibt es ca. 150.000 landwirtschaftliche Betriebe, das heißt 150.000 Betriebe, wo Bäuerinnen und Bauern Lebensmittel für uns produzieren. Wenn man jetzt zurückschaut in der Vergangenheit, waren es früher wesentlich mehr Betriebe. Die Fläche, die wir für die Lebensmittelproduktion verwenden, ist allerdings relativ gleich geblieben. In Österreich sieht man Entwicklung, die es weltweit auch gibt, nämlich, dass die Betriebe immer weniger werden, aber die Betriebe, die es gibt, werden immer größer.
Das hat uns Anna Krulis vom Welttellerfeld bei einer Führung erklärt. In Österreich sind seit 1995 fast 40% der Betriebe verschwunden. Das heißt, dass im Schnitt jeden Tag 5 Bauernhöfe zusperren müssen. Gleichzeitig ist die Fläche, die für Landwirtschaft genutzt wird, fast gleich geblieben. Das heißt, die Höfe, die überleben, werden immer größer.
Maria Vogt weiß das aus eigener Erfahrung in ihrer Umgebung. Sie arbeitet seit 35 Jahren als Biobäuerin auf einem Hof im südlichen Weinviertel. Inzwischen ist sie schon in Pension, aber am Hof arbeitet sie immer noch mit. Außerdem ist sie seit vielen Jahren ein aktives Mitglied der österreichischen Berg- und KleinbäuerInnenvereinigung. Diese Organisation setzt sich für die Rechte von Bauern und Bäuerinnen ein, die auf kleiner Fläche Landwirtschaft betreiben. KleinbäuerInnen ernähren übrigens ein Drittel der Weltbevölkerung, spielen also eine wichtige Rolle im Ernährungssystem.
Viele, die doch relativ klein strukturiert in Österreich sind, viele Betriebe, die haben das Problem, dass sie einfach eben mit diesem Wettbewerb, der in der EU auch ist, überhaupt nicht mithalten können. Und diese Idee, warum mache ich Landwirtschaft? Grundsätzlich, um Lebensmittel zu erzeugen, ist immer mehr an den Rand gedrängt worden mit dem, du musst Unternehmer sein, du musst wettbewerbsfähig sein, du musst konkurrenzfähig sein, du musst wachsen. Und für viele war das einfach keine Option, beziehungsweise in einem Ort können nicht alle wachsen. Also wie wir begonnen haben hier mit der Landwirtschaft vor 35 Jahren, waren 20 Vollerwerbsbetriebe, jetzt sind noch 10. Das heißt, es reduziert sich und in manchen Dörfern gibt es gar niemand mehr. Und oder der eine, der überbleibt, hat halt dann 300 Hektar. Und wenn sie so groß sind, wird es auch immer schwieriger, eine kleinbäuerliche Form der Landwirtschaft umzusetzen. Weil wenn ich da 200, 300 Hektar zu bearbeiten habe, dann würde ich wahrscheinlich eher industriell arbeiten, als dass ich da jetzt kleinteilig arbeite, weil das ist viel zu aufwendig. Ich habe ja nicht die Menschen, die bezahlen kann, die kleinteilige Landwirtschaft auf 400 Hektar umzusetzen. Ja, das ist so, da beißt sich dann das ganze System in Schwarz quasi.
Auch in der Landwirtschaft herrscht also Wettbewerb, und zwar weltweit. Unsere lokalen Preise für Lebensmittel werden von vielen komplizierten Zusammenhängen bestimmt. Unter anderem von den Preisen am sogenannten Weltmarkt. Das ist kein realer Marktplatz, sondern wir können uns den Weltmarkt wie ein Netzwerk vorstellen. Dort werden Güter und Dienstleistungen, das heißt Dinge, die hergestellt und verkauft werden und Arbeiten, die jemand für andere macht, die werden also über Ländergrenzen hinweg gehandelt. Um dort zum Beispiel unsere Sonnenblumenkerne verkaufen zu können, müssen sie am derzeitigen Weltmarkt mithalten können. Und dazu müssen sie erstmal möglichst billig sein. Das gilt vor allem für Produkte, von denen es zu viel gibt. Wenn von etwas zu viel vorhanden ist, wird dafür wenig gezahlt. Weil die BäuerInnen von so niedrigen Preisen aber gar nicht mehr leben könnten, gibt es in der EU Geldzuschüsse für sie. Das hat allerdings einen Haken, meint Maria Vogt.
Hauptsächlich sind das im Weltmarkt Dumpingpreise. Das heißt Preise, die unter den Gestehungskosten sind. Und man versucht durch diese niedrigen Preise einfach am Weltmarkt irgendwo Fuß zu fassen. Und da hat die EU halt, indem sie die Bauernhöfe auch noch unterstützt mit Direktzahlungen, oft auch ein nicht so liebes Mäntelchen, weil es heißt, okay, ihr könnt den Bauern auch direkt was zahlen, während zum Beispiel in Ländern des globalen Südens das nicht möglich ist. Und dadurch haben natürlich die Länder des Nordens einen Vorteil am Weltmarkt. Und darum halten sie auch fest am Weltmarkt.
Schlechte Ernten, zum Beispiel wetterbedingt oder eben auch, weil in einem Land Krieg herrscht, können dazu führen, dass es von einem Lebensmittel zu wenig gibt. Dann steigt der Preis, weil mehr gebraucht wird, als am Markt angeboten werden kann. Wie viel Lebensmittel kosten, hängt in unserem derzeitigen Wirtschaftssystem also wesentlich von Nachfrage und Angebot ab.
Aber die Nachfrage hat oft gar nichts damit zu tun, wie viel tatsächlich fürs Essen gebraucht wird. Es gibt nämlich Leute, die Lebensmittel am Weltmarkt nur kaufen, um damit Geld zu verdienen. Sie kaufen zum Beispiel große Mengen Weizen, wenn er billig ist, warten ab und verkaufen ihn später teurer weiter, wenn der Preis gestiegen ist. So etwas nennt man Spekulation.
Neben dem Weltmarkt bestimmt auch der Handel in den einzelnen Ländern die Preise. In Österreich ist der Handel mit Lebensmitteln von 3 großen Supermarktketten bestimmt. Sie kaufen die Produkte der Bauern und Bäuerinnen und verkaufen sie in den Supermärkten weiter. Weil die großen Bäuerinnen keine Auswahl haben, wer ihre Produkte abnimmt, können die Supermarktketten festlegen, wie viel sie zahlen und außerdem viele Bedingungen stellen. Vom Preis, den wir im Supermarkt zahlen, bleibt am Ende nur ein kleiner Teil bei den BäuerInnen.
Wir haben anfangs ja erwähnt, dass es auch noch andere Formen des Einkaufens gibt. In einer Food Coop zum Beispiel tut sich eine Gruppe von Menschen zusammen und wird gemeinsam direkt von Bauern beliefert. So wissen die, die einkaufen, genau, woher ihr Gemüse kommt. Und die Bauern, die ihre Produkte verkaufen, bekommen bessere Preise dafür, weil niemand für den Zwischenhandel der Supermarktkette bezahlen muss.
So grundsätzlich würde man sich ja denken, dass der Preis eines Produkts etwas damit zu tun hat, wie viel seine Herstellung kostet. Auch beim Anbau von Sonnenblumen. Aber wir sehen, dass die Arbeit, die im Sonnenblumenöl steckt, wenig mit seinem Preis zu tun hat. Die Biobäuerin Maria Vogt rechnet uns vor, dass Lebensmittel wahrscheinlich doppelt so teuer wären, wenn alle Kosten, besonders die Arbeitskraft, auch tatsächlich berücksichtigt werden.
Also wenn man bei uns den Hof jetzt nimmt, wir haben 2 Betriebsführer, der Sohn und der Neffe und der Franz und ich, die Übergeberin. Wir arbeiten quasi immer noch mit, das heißt, wir sind 4 Personen. Und also die 2 Betriebsführer nehmen sich schon einen Lohn raus, aber wir nicht. Das heißt, da sind quasi 2 Arbeitskräfte gratis und das ist oft auf die Höfen, dass die Familienarbeitskräfte einfach gratis sind und nicht bewertet sind. Also wenn ich jetzt ein Produkt wirklich so klassisch berechnen würde, die Entstehungskosten mit Energieaufwand, mit Abschreibung von Maschinen, mit Reparatur, alles was da hineinfließt, mit der Sozialversicherung, mit einem Lohn, dann sind wir wahrscheinlich dort, dass das doppelt so hoch ist. Ja. Also Bauer und Bäuerin, jetzt, wenn sie einen Lohn rechnen, also das ist ein Hilfsarbeiterlohn in Wirklichkeit. Ja.
In der industriellen Landwirtschaft kommen auch noch die Auswirkungen auf die Umwelt dazu, die in die Berechnung von Preisen mit einbezogen werden müssten.
Also Kosten, die unbedingt berücksichtigt werden müssen bei der Lebensmittelproduktion, sind eben die ganzen Folgekosten. Also gerade bei der konventionellen Produktion ist ja so, dass nicht unbedingt das Klima geschont wird, dass auch nicht unbedingt das Grundwasser geschont wird, dass nicht die Luft geschont wird, dass der Boden nicht gut erhalten wird. Diese ganzen Folgekosten, wenn jetzt da wir an Renaturierung denken, an Grundwasserproblematiken, die zum Beispiel wir hier haben. Wir haben schon eine Nitratentfernungsanlage im Grundwasser, weil sonst könnte man das Wasser hier im Ort gar nicht mehr trinken. Das zahlt natürlich die Allgemeinheit. Also das ist eine Umwälzung der Kosten auf die Allgemeinheit. Und eben da gibt es eben zum Klima hin gibt es natürlich genau das gleiche Thema. Wenn ich denke, der Soja-Import aus Südamerika, wo dort Regenwald abgeholzt wird, das sind auch Folgekosten, die die ganze Welt zu tragen hat. Also kostenmäßig eben wieder, um irgendwelche Projekte zu finanzieren, die die Klimaschäden reduzieren. Das heißt, das sind Folgekosten, die die Allgemeinheit tragt und die eigentlich in den Preis hineingehören. Und da wundert mich natürlich auch manchmal, dass die Menschen, die Konsumierenden, nicht mehr aufschreien und sagen, hey, das ist eigentlich ungerecht. Wie kommen wir alle dazu, das zu zahlen, was manche verursachen? Eigentlich müsste man da vorher schon sagen, okay, du kannst gerne so produzieren, aber das Produkt ist dann so teuer, dass jedes Bioprodukt oder kleinbäuerlich erzeugte Produkt so günstig ist, dass das so einen Wettbewerbsvorteil hat, dass du das wahrscheinlich gar nicht mehr anbringen würdest.
Mit dem Sonnenblumenöl und den komplizierten Fragen rund um Weltmarkt, Herstellungs- und Folgekosten im Gepäck geht es auf nach Hause. Der Preis, den wir fürs Öl im Supermarkt bezahlt haben, wird also von vielen Faktoren bestimmt, die sich weit weg vom nächsten Sonnenblumenfeld abspielen. Wie würde unser Ernährungssystem aussehen, wenn Lebensmittel keine Ware wären oder wenn sie nur noch lokal gehandelt werden? Wie kann das Überleben von Bäuerinnen und Bauern gesichert werden, die sich um nachhaltigen Anbau bemühen? Und wie müssten Förderungen für die Landwirtschaft organisiert sein, damit kleinteiliger Anbau möglich ist und wir weniger abhängig von Importen sind? Überlegungen dazu und zu weiteren Themen aus den anderen Episoden kannst du in der abschließenden Folge hören. Da geht es um Möglichkeiten, wie wir selbst ins Handeln kommen können und wie unser Ernährungssystem aussehen müsste, damit es gerecht und gesund ist.
Das Welttellerfeld ist ein gemeinsames Projekt von Ernährungsrat Wien, Brot für die Welt Österreich, der kleinen Stadtfarm und Hallo Klima. Alle Infos zum Feld finden sich auf der Webseite unter welttellerfeld.at. Aktuelle Informationen zu Workshops, Führungen und Mitmachtagen auch auf Instagram und Facebook. Der Audioguide wurde von Fiona Steinert und Daniel Pöhlmann in Kooperation mit dem Welttellerfeld gestaltet. Er ist im Rahmen des Projekts Barrierefreier Zugang zum Welttellerfeld mit Unterstützung der Edith Haberland-Wagner-Stiftung entstanden. In dieser Episode waren Anna Krulis, Pavel Masacik und Maria Vogt zu hören. Moderation Daniel Pöhlmann und Fiona Steinert. In den weiteren Episoden des Audioguides geht es, dem Welttellerfeld entlang, unter anderem um die Arbeit, die in unserem Essen steckt, und um Flächenverbrauch und das Klima. Auf Wiederhören am Feld!